Orgie mit zwei Paduanerinnen. Ich verließ Esther nach dem Mittagessen, um Herrn Rirebus einen Besuch zu machen und ihm für seine Bemühungen beim Polizeipräsidenten zu danken. Er sagte mir, ich hätte in Holland von Piccolomini nichts zu befürchten, aber er riet mir zur Vorsicht, stets Pistolen bei mir zu tragen. Er sagte ferner zu mir, ich stehe in Begriff, an Bord eines Schiffes, das ich mit meinem ganzen Hab und Gut beladen habe, nach Batavia zu segeln. Bei dem Zustande, worin sich meine Angelegenheiten befinden, schien dieser Entschluss mir der vernünftigste zu sein. Ich habe die Ladung nicht versichert, um nicht meinen Gewinn zu schmälern, der im Falle des Gelingens sehr beträchtlich sein muss. Wenn ich gekapert werde oder Schiffbruch erleide, gedenke ich, den Verlust des Schiffes nicht zu überleben, und so kann ich auf keinen Fall etwas verlieren. Der arme Rirebus sagte mir dies lachend, aber sicherlich hatte die Verzweiflung einen großen Anteil an seinem Entschluss. Meine liebe Teresa Trenti, welche Rirebus stets unsere Dame nannte, hatte nicht wenig dazu beigetragen, ihn zugrunde zu richten. Sie befand sich damals in London, wo sie gute Geschäfte machte. So schrieb sie uns wenigstens. Sie nannte sich nicht mehr Trenti, sondern Cornelis, dies war, wie ich später erfuhr, der wirkliche Name unseres Rirebus. Wir verbrachten eine Stunde damit, an diese eigentümliche Frau zu schreiben, da wir die Gelegenheit benutzen wollten, dass jemand dem Rirebus eine Empfehlung an sie mitgab, nach England reiste. Als wir fertig waren, machten wir eine Schlittenfahrt auf der Amstel, die seit einigen Tagen zugefroren war. Dieses Lieblingsvergnügen der Holländer, das man mit einem Dukaten die Stunde bezahlt, ist nach meinem Geschmack das langweiligste von der Welt. Wir aßen Austern und liefen von einem Musico ins nächste, nicht etwa um lasterhafte Genüsse zu suchen, sondern nur, weil wir nichts Besseres anzufangen wussten. Aber es stand, wie es scheint, geschrieben, dass mir irgendein Unglück zustoßen sollte, so oft ich eine derartige Ausschreitung der angenehmen Gesellschaft Esthers vorzöge. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass beim Eintritt in ein Musico Rirebus mich ziemlich laut bei meinem Namen nannte. In demselben Augenblick trat eine von jenen Frauen, die man stets an solchen unsauberen Orten findet, auf mich zu und sah mich scharf an. Obgleich das stinkende Zimmer ziemlich schlecht beleuchtet war, erkannte ich doch die unglückliche Lucia, die ich ein Jahr zuvor an einem ähnlichen Orte getroffen hatte, ohne von ihr wiedererkannt zu werden. Ich tat, als ob ich sie nicht kenne, und drehte mich um, denn ihr Anblick war mir lästig. Aber sie rief mich mit trauriger Stimme, erinnerte mich an die alten Zeiten und wünschte mir Glück, dass ich mich in glänzenden Verhältnissen befände, während sie mir in solcher Lage vor Augen treten müsste. Da ich sah, dass ich ihr nicht ausweichen konnte, denn es wäre eine grausame Härte gewesen, sie zurückzuweisen, so rief ich Rirebus und bat ihn, mit mir in ein Zimmer nach oben zu gehen, wo das Mädchen uns mit einer Erzählung ihrer Erlebnisse unterhalten würde. Lucia war eigentlich nicht hässlich geworden, aber sie war abscheulich, weil ihre Züge auf frühere Schönheit schließen ließen. Deshalb war sie ekelhaft. Seit unserer Bekanntschaft in Pasiano hatten 19 Jahre des Elends, der Ausschweifung und der Erniedrigung sie zum verworfensten und gemeinsten Geschöpf gemacht, das man sich denken kann. Sie erzählte uns lang und breit ihre Geschichte, die man ohne große Kunst in wenigen Zeilen wiedergeben kann. Der Läufer Lägle war mit ihr nach Triest gegangen, wo sie niedergekommen war. Hierauf hatte er ein halbes Jahr lang von dem Handel mit ihrer Schönheit gelebt. Dann nahm ein Schiffskapitän, der in sie verliebt war, sie und Lägle, der für ihren Gatten galt, mit nach Zakynthos, wo er Ladung nehmen wollte. Dort wurde der Läufer Soldat, 4 Jahre darauf desertierte er. Da sie nun allein war, so lebte sie 5 oder 6 Jahre lang von ihrem Körper. Von Zakynthos aus reiste sie mit einer jungen Griechin nach England. Ein englischer Seeoffizier behandelte diese wie seine Frau, verließ sie aber, als er ihrer satt war. Nachdem sie sich hier 2 oder 3 Jahre lang herumgetrieben hatte, kam Lucia nach Holland, wo ich sie wieder traf. Sie sprach neben ihrer Muttersprache ein wenig Griechisch, Englisch, Französisch und Holländisch. Sie wurde Kupplerin, da sie mit ihrem eigenen Leibe kein Geschäft mehr machen konnte. Dies war das notwendige Ende der Laufbahn, in die das Schicksal sie geschleudert hatte. Lucia war erst 33 Jahre alt, aber sie sah aus wie 50 und Frauen sind immer so alt, wie sie aussehen. Während sie in einem den Umständen angemessenen Ton ihre Geschichte erzählte, leerte sie zwei Flaschen Burgunder, die ich hatte kommen lassen und von denen mein Freund und ich keinen Tropfen anrührten. Zum Schluss sagte sie uns, sie lebe jetzt von dem Verdienst zweier hübscher Mädchen, die sie zu Hause hätte und die ihr die Hälfte von ihren ganzen Einnahmen abgeben müssten. Rerebus fragte sie zum Scherz, ob diese schönen Mädchen im Lokal wären. »Nein, sie sind nicht hier«, sagte Lucia, »und werden niemals hierher kommen, denn sie sind adelig, und ihr Oheim, unter dessen Aufsicht sie stehen, ist ein venezianischer Edelmann.« Bei diesen Worten musste ich unwillkürlich laut auflachen. Lucia aber sagte, ohne außer Fassung zu geraten, sie können nur wiedergeben, was jene ihr gesagt hätten. Wenn wir uns übrigens davon überzeugen wollten, so fänden wir sie ganz in der Nähe in einem Hause, das sie für sie gemietet hatte. Wir könnten sie in aller Sicherheit besuchen, denn ihr Onkel wohnt in einem anderen Stadtteil. »Wie?« rief ich aus. »Er wohnt nicht bei seinen adligen Nichten?« »Nein, er kommt nur zum Essen. Dann erkundigt er sich nach den Besuchen, die sie gehabt haben, und nimmt ihnen ihren ganzen Verdienst ab.« »Vorwärts!« rief Rerebus. »Sehen wir sie uns einmal an.« Da ich selber sehr große Lust hatte, mir adlige Venezianerinnen anzusehen, die ein so sehr schönes Handwerk trieben, so sagte ich Lucia, sie möchte uns zu ihnen führen. Ich wusste recht wohl, dass diese angeblichen adligen Mädchen nur Huren sein konnten und dass ihr adliger Herr Onkel ein Schuft sein musste. Aber das Schicksal wollte es nun einmal so. Wir fanden zwei hübsche Mädchen. Lucia stellte mich als Venezianer vor, und sie waren ganz außer sich vor Entzücken, dass sie einen Menschen sahen, mit dem sie sprechen konnten. Ich bemerkte sofort, dass sie keine Venezianerinnen, sondern aus dem Paduanischen waren, denn sie sprachen die mir sehr gut bekannte Mundart der dortigen Gegend. Ich sagte ihnen dies, und sie gaben es zu. Ich fragte sie nach den Namen ihres Oheims, aber sie antworteten mir, wie ich erwartet hatte, dass sie aus höheren Rücksichten diesen verschweigen müssten. »Nun, wir brauchen ihn ja nicht zu wissen«, sagte Rerebus, und damit bemächtigte er sich ohne Umstände des Mädchens, das ihm am besten gefiel. Lucia ließ Schinken, Austern, eine Pastete und eine Menge Flaschen kommen. Hierauf zog sie sich auf ihr Zimmer zurück. Ich hatte nicht die geringste Lust zu Ausgelassenheiten, aber Rerebus war zum Scherzen aufgelegt. Seine Schöne spielte die Prüde. Er lachte sie aus. Ich lachte ebenfalls. Und nach dem üblichen Brauch wurden die Mädchen bald zahm. Wir gingen von der einen zur anderen, und bald waren sie in dem Zustande, wo Eva sich befand, bevor unsere neugierige Elternmutter das Bedürfnis nach einem Feigenblatt empfand. Nachdem wir 3 oder 4 Stunden mit solchen wollüstigen Spielen verbracht hatten, bezahlten wir. Jedes Mädchen bekam 4 Dukaten, außer der Zeche, und Lucia erhielt außerdem 6 Dukaten. Dann gingen wir. Ich war in sehr schlechter Laune und legte mich zu Bett.